Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 201. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkostet man einen Wein und dabei weiß der eine nie, was der andere mitbringt oder auch umgekehrt. Und du weißt sicher noch, was wir letzte Woche gemacht haben, Michi, weil das war ganz was anderes als normalerweise.
Sowieso, wir haben Jubiläumsfolge gefeiert.
Ja, haben wir.
Und das war wirklich, wirklich lustig und wir haben uns schon ziemlich feiern lassen.
Wir haben uns schon ein bisschen feiern lassen. Aber ich glaube, es darf man. Also danke euch nochmal für alle eure Glückwünsche und alle eure Nachrichten und Kommentare. Es hat uns einfach irrsinnig gefreut.
Voll.
War wirklich, wirklich lieb von euch. Und der liebe Sydney war auch da. Dann haben wir haben dann nicht eingeflogen, wir haben noch eingezugt. Ne?
Richtig.
Auch bekannt als Milton Sydney, gehört das auf Instagram, aber ich glaube, das braucht man nicht mehr dazu sagen.
Ja, der Typ, der was halt leibende Texte auf Instagram schreibt.
Der Typ, der leibende Texte auf Instagram schreibt und den haben wir so ein bisschen unsere Folge moderieren lassen. Das war super. Er hat immer wieder gute Inputs gegeben. Ich finde sowas spitzenmäßig, einfach so ein bisschen ein Bonusaustausch, weil wir können uns gegenseitig eh gut Fragen stellen. Aber
korrekt.
Es ist halt spannender, wenn irgendwer andere dabei sitzt und das Ganze nochmal so ein bisschen von außen sieht. Das war
ja
schon sehr cool.
Und der auch nachfragt, wo wir vielleicht sich denken, das ist eh selbstverständlich oder
genau.
Das ist eh klar, weil es halt für uns Daily Business ist, aber von außen man das vielleicht gar nicht so sieht, was uns halt nicht immer so auffällt, ne? Ist eh klar.
Mhm, so ist es.
Aber nachdem wir natürlich nach 200 Folgen nicht aufhören, geht es heute gleich weiter.
Genau, wir waren für euch im Süden von Österreich, aber hört selbst.
Heute sitzen wir in der Steiermark, genauer gesagt in Gamlitz am Weingut Lagner-Tinacher mit der Katharina Tinacher. Schön, dass wir da sein dürfen.
Danke, dass ihr da seid.
Du hast uns auch schon einen Wein eingeschenkt.
Mm-hmm. Ich habe noch schon in der Hand da. Wunderschön golden im Glas.
Yes.
Boah. Ah. Also wir haben da gleich mal ultra schöne, tiefe Würzigkeit.
Yes.
Fast so akazienartig, Akazienhonig auch so ein bisschen natürlich, mm-hmm. Ne? Deswegen habe ich gerade boah gesagt, weil ich es gar nicht erwartet habe. Also ich kenne ja deine Weine mittlerweile ganz gut und das war dann doch ein bisschen unerwartet hier.
Was hättest du dir erwartet?
Wahrscheinlich, also ich weiß gar nicht, was ich erwartet hätte, dass du mitbringst, aber deine Sachen sind immer irrsinnig klar, geradlinig, ganz, ganz, ganz clean. Das dürfte jetzt ein bisschen gealtert sein schon, aber schauen wir mal.
Ja, das sagt ein bisschen Reife da in der
ja,
Nase.
Ganz ja, ganz genau, also nur von der Nase her. Schauen wir mal, was am Gaumen tut.
Aber schon so ein bisschen eine Steinigkeit, so eine dunkle Mineralik da drinnen auch.
Ja, voll. Ich finde da so ganz ein kleines bisschen Florales. Mhm. So richtig so Honigblüten, das in die Richtung. Mhm.
So ein bisschen blütenstaubmäßig.
Ja, voll. Ich meine, gut, wir sind jetzt gerade reingegangen und überall bliert alles. Also wir sind dann wirklich total im Frühling, vielleicht auch deswegen.
Ein bisschen geprimed quasi. Ja.
Bisschen geprimed.
Ich finde, das gehört dazu, dass man, wenn man Wein genießt oder kostet, dass man auch das bewusst mitnimmt, hey, was ist da rund um mich herum?
Ja.
Ist das ein gutes Essen? Ist das vielleicht der Blumenduft von der Vase, die am Tisch steht? Oder ist das Fenster offen und es weht was von draußen rein? Das gehört für mich zum Genuss dazu und das darf auch so sein, weil der Wein ist ja in gewisser Weise ein Lebewesen und er präsentiert sich halt auch immer anders.
Völlig korrekt, ja. Finde ich auch sehr wichtig, dass man einfach das offen verkostet und nicht versucht, das nur in Schubladen zu stecken, sondern Wein, wie du richtig sagst, ist ein Lebewesen, es verändert sich jeden Tag und wenn ich das morgen verkoste, schmeckt es auch anders, als wenn ich es heute verkoste.
Mm, absolut.
Und ich finde, man kann ja gar nicht ohne das rundum und umverkosten. Also ich kann es zumindest nicht ausblenden, das gehört dazu.
Also ich trinke am liebsten Wein in guter Gesellschaft, ja, mit
auf
Menschen, die ich mag. Wenn dann noch ein gutes Essen dabei ist, also dann geht mir das Herz auf. Und meine Weine sind nie laute Muskelprotze, sondern auch bewusst solche, die sich neben einer Speise wahnsinnig gut entfalten können,
mhm.
Ja.
Was hat denn das eigentlich für eine unendliche Länge?
Komplett.
Das ist ja richtig, also
mein Schluck anfällt bis jetzt.
Ja, natürlich. Und der so feiner, dicken Gerbstoff hinten, der sich da festkrallt, sehr, sehr schön.
Was mir dran gefällt, ist also der Gerbstoff, der auch typisch für das Jahr ist, das gibt dem Ganzen auch so einen Rahmen, ein Korsett und macht gewisse Festigkeit im Mund. Die auch durchaus was Animierendes hat dann.
Voll.
Und es hat wieder genau diese Feinheit, die ich mit deinen Weinen verbinde. 100%. Auch wieder diese Klarheit.
Mhm.
Ganz, ganz, ganz schön, fein, balancierter.
Ja. Eine schöne Frucht, voll. Trotzdem im Kern.
Ja, Voll richtig schöne schön. Frucht. Mhm. Schöne Säure.
Ja.
Viel Säure, oder?
Mhm. Voll. Super Säure, die da durchfährt.
Ja, das könnte ein erster Hinweis sein für die Herkunft, wo dieser Wein herkommt.
Und trotzdem, diese leichte Reife zieht sich schon durch an der Frucht, finde ich. Du merkst schon, dass das nicht der komplett jüngste Wein ist. Hast wieder diese schöne Würze, hast diese schöne Dichte und trotzdem bleibt es ultra fein die ganze Zeit.
Weil du Dichte sagst, es legt sich am Anfang schon überall schön an. Ne?
Ja.
Also es ist gleich mal überall am Gaumen und dann bleibt es halt auch. Und bleibt und bleibt und bleibt und bleibt. So, jetzt überlege ich, was das, wie alt oder wie jung das sein kann. Weil es hat halt, es hat in sich trotzdem nur diese extrem schöne jugendliche Frische. Ja. Aber es ist halt, es ist mit Sicherheit gereift. Es geht nicht anders. Wie sehr, Michi?
Das ist eine sehr gute Frage. Da ist mir extrem schwer einzuschätzen, weil es halt auch der Gerbstoff so frisch daherkommt. Ja, genau. Und die Säure da durchfährt, die steht halt da wie komplett eins. Also so wahnsinnig alt kann es nicht sein.
Aber es muss auf jeden Fall seine 5-6 Jahre mindestens haben.
Du meinst 17?
Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht genau pinpointen auf einen Jahrgang, aber ich hätte gesagt, also einfach weil es schon so in sich balanciert ist, harmoniert, es funktioniert alles extrem gut miteinander. Und gleichzeitig, wir haben eben da dieses Tannin, das noch sehr fresh ist, wir haben da diese ganz schöne Säure, die noch ja, unendlich auch diese Frische nochmal powert. Was meinst du?
Ja, also so in die Richtung würde ich schon auch gehen von dem, dass das, ich finde diesen Ansatz mit den 5-6 Jahren muss das haben, bin ich voll bei dir.
Ja.
So wie die Nase daherkommt, so wie der Gaumen jetzt da in der Aromenstruktur daherkommt.
Ja, genau.
Die Frische täuscht mir ein bisschen, aber das kann auch einfach dein Wein sein.
Ja.
Der da halt nochmal durchschiebt.
Naja, es hat ja jetzt nicht mehr viel präsente, frische Frucht.
Eben.
Sondern korrekt. Die Frische ist die Struktur am korrekt. Gaumen.
Yes.
Die Frische kommt von den Attributen der Lage, wo dieser Wein herkommt. Mhm. Das ist so tief drinnen, dass du das aus dem Wein, auch in 10 Jahren wird der noch diesen Zug und die Kühle und die Frische am Gaumen haben.
Mhm. Ja, das glaube ich durchaus. Mhm. Weil so frisch, wie das da daherkommt, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das weggeht.
Ihr müsst mir halt dann sagen, wann ich euch helfen soll, oder was aufdecken soll. Aber ihr seid schon mal vom guten Weg. Das ist natürlich kein junger Wein, ja, ist klar. Aber das ist Wein, wie ich ihn eigentlich gern trinke. Also wenn ihr sagt, zack, ihr kommt zum Essen und der Christoph hat was Tolles gekocht und wir greifen im Keller und holen was raus, dann so in dem Bereich trinken wir sehr, sehr gerne.
Sehr schön, verstehe aber sehr gut.
Vollkommen verständlich, ja.
Weil das, also der Wein hat ja enorm viele Facetten und der kann dich auch super eine halbe Stunde lang begleiten. Ja, ja. Macht dann auch seine Nuancen auf im Glas und ist halt, ich glaube, als Speisenbegleiter
voll.
Hervorragend. Voll. Ja.
Also kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen.
Ich glaube, es kann das kalt sein.
Es hat so was sehr Staubiges in sich. Ja. Also so Muschelkalk-Geschichte kann ich mir schon gut vorstellen.
Das war Flamberg. Aber es war nicht das allererste, auf das ich gekommen bin. Ich habe jetzt gerade noch mal durchgedacht, was du alles hast.
Die Frage Nummer 1 ist einmal Rebsorte.
Es ist schon sehr, sehr heiß da. Wo du da unterwegs bist.
Sehr gut. Das gefällt mir natürlich sehr.
Also das muss ich euch jetzt sagen. Ja, es kommt von Flamberg.
Schaut dir das an.
Ja, schau. Das ist schon mal stark.
Bei Flamberg ist schon das, wo am meisten wirklich dieser Muschelkalk drin
ja,
ist.
Ja,
ne?
Das ist absolut die Korallenkalk geprägte Lage. Wir haben hier ja Steinbach, Welles, eher so alpine Schotter, Sande. Und dort das Kontrastprogramm. Hier in Gamlitz es ist es ja auch so sanft hügelig, kesselförmige Lagen. Die Weingärten sind super geschützt durch gegenüberliegende Hänge. Dort ist der Weingarten zur Choralpe hin offen. Du siehst den Schnee, der Wind weht her, es ist kühl.
Ja, es macht schon sehr viel Sinn. Ne?
Und macht auch Sinn mit dem, wie die Säure da steht. Ja,
ja exakt. Es hat halt, also ich finde, wenn was auf Muschelkalk wächst, dann hat es schon auch dieses, einerseits so ein bisschen dieses Salz so hinten nachher.
Ja.
Und andererseits schon auch diese schöne Frische in der Säure. Mhm. Das wird nie stumpf. Das bleibt für immer geradlinig.
Korrekt, ja. Aber das heißt, Das ist älter als 2017.
Ja. So, was kann denn das für ein Jahrgang sein?
Schwierig, weil ich hätte mit so wie das da steht, nicht viel mehr geben. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es doch noch mal ein dicken Reifer.
Ist es 15?
Noch weiter.
Noch weiter zurück. Was kann es denn sein? Da, ab dann kenne ich mich nicht mehr aus. 12, 13, I do not know. Oder ist es der allererste?
Es ist dann nicht der allererste.
Dann ist es nein.
Es ist 2009.
Na ja. Bitte. Sehr, sehr, sehr schön. Danke
Wahnsinn.
Dir. Ja, das ist natürlich so schon einmal ärgere Freshness da.
Naja, warum habe ich es jetzt mitgebracht? Das ist jetzt natürlich nicht hundertprozentig mein Wein. Das ist noch absolutes Gemeinschaftsprojekt zwischen meinem Vater und mir. Aber ich habe den Wein mitgebracht, weil es eine gewisse Symbolik hat. Mhm. 2007 hat meine Oma, die die Lage damals besessen hat, und die Lage war immer verpachtet und das war nie angedacht, dass die da zu uns ins Weingut kommt. Und 2007 hat sich das aufgetan, dass die Lage frei wird. Und die Oma hat gesagt, na, wollt ihr es machen? Und für meine Eltern war das immer eigentlich zu weit weg. Mhm. Ihr müsst euch vorstellen, das ist eine halbe Stunde mit dem Auto.
Ja gut, das ist schon eine ordentliche
Strecke. Das ist
Strecke.
Schon natürlich eine ordentliche Strecke. Ja. Und der Anspruch ist da, dass wir die Weingärten wirklich ganz nah bei uns haben. Mhm. Also vor allem jetzt, was die Handarbeit betrifft, was den Blick auf die Reben betrifft, die Sorgfalt. Ich war damals die hat gesagt, ja, wir machen das. Und das war aber die Unterschrift, du machst das.
Mhm. Oh.
Das ist nämlich damit, weißt du, ich habe studiert, ich habe 2004 zum Studieren begonnen in Wien und war 2007, 2008 natürlich noch nicht zu Hause.
Ja.
Und das war quasi, damit war mit Blut der Vertrag unterschrieben.
Da kommst du nicht mehr aus
da,
jetzt.
Da bin ich nicht mehr rausgekommen. Ja. Und es war dann so, dass ich habe 2008 jetzt als Jahrgang nicht mitgebracht, weil ich da nicht zu Hause war,
also
im Sommer und im Herbst. Aber 2009 war ich da, habe zwar noch fertig studiert, aber war schon viel da, also in den Weingärten im Sommer Laubarbeit und im Herbst dann natürlich mit meinem Vater im Keller, im Presshaus bei der Lese. Und das ist so, könnte man schon sagen, wirklich ein Gemeinschaftsprojekt.
Sehr, sehr cool. Danke dir dafür,
sehr
dass
gerne.
Du den aufgemacht hast für uns. Sehr schön.
Jetzt haben wir natürlich noch nicht final aufgelöst, ne?
Na, ihr wisst die Sorte noch nicht.
Ah,
ne?
Stimmt. stimmt, auf dem Flammberg sind sowohl Sauvignon als auch Morillon.
Genau,
ja. Stimmt.
Es wächst auch Morillon dort.
Aber es ist Sauvignon.
Es ist kein Burgunderglas, ja.
Also alleine deswegen, hätte ich ehrlich gesagt, keine Auflösung mehr wollen.
Aber wir sind in einem Podcast, die Leute sehen es nicht.
Ist richtig. Also Freunde, wir haben hier kein Burgunderglas so. Stehen, deswegen.
Also Sauvignon Blanc Flammberg 2009.
Genau, so. Flammberg. Aber es ist doch schön, dass wir zuerst sprechen drüber, wie schmeckt das?
Ja.
Wo könnte das wachsen aufgrund des Geschmacks? Wie reif ist das jetzt? Und es ist natürlich auch ein bisschen gemein, weil die südsteirischen Weine haben so eine unglaubliche Frische und Langlebigkeit. Und wenn du nicht wirklich mit den einzelnen Jahren vertraut bist und das hundertfach gekostet hast, ist das sehr, sehr schwer, das nachzuvollziehen.
Ja.
Ja, und zum Schluss sprechen wir über die Rebsorte. Und es ist auch legitim so, denn ich im Weingut, ich finde schon, dass es dazugehört, eine gewisse Charakteristik von der Sorte in den Wein mitzunehmen. Es hat ja einen Grund, warum wir Sauvignon auf der einen Parzelle stehen haben und Morillon auf der anderen und warum die beiden Rebsorten für uns dieses Terroir am besten wiedergeben. Aber schlussendlich sind sie der Schlüssel oder das Werkzeug fürs Terroir, für die Lage.
Es wird da sehr, sehr schön klar. Und ich finde auch generell, wenn du einen gereifteren Wein hast, da kommt im Normalfall immer als erstes was anderes außer die Rebsorten.
Ja.
Ja,
die nimmt sich dann auch zurück und die Lage und die Herkunft spielt sich von Jahr zu Jahr der Reife mehr in den Vordergrund.
Ja, das ist schon ein gutes Beispiel dafür da. Sehr schön, wundervoll. Und dann gehen wir eigentlich vorbei.
Machen wir das noch zuerst fertig.
Machen wir schon den Wein fertig, richtig. Den 2009er werden die Leute nicht mehr kaufen können, fürchte ich.
Nein, weil ich habe den heute in der Früh aus dem Archiv irgendwie rausgesucht und gesehen.
Schaut schon schlecht aus.
Schaut schon dünn aus, ja. Alles klar. Aber wir machen jedes Jahr auch so eine Art Vintage-Selektion, wo wir aus unserem Archiv, das ja zurückgeht in die 1980er Jahre, 3, 4, 5 Weine raussuchen, die einfach jetzt wahnsinnig viel Trinkspaß machen. Und wir haben zum Beispiel, wenn man sagt, man möchte jetzt was von der Lage Flamberg trinken, was ein bisschen älter ist, wir haben Sauvignon Flamberg 2011, der fantastisch ist, wo man mal eine oder andere Flasche bei uns erwerben kann. Oder auch Morellon Flamberg 2013, das trinkt sich jetzt wunderbar. Da gibt es schon einige Entdeckungen bei uns im Haus.
Ja, sehr cool. Auch, dass ihr gereiftere Sachen wieder unter die Leute bringt, ist halt super.
Super, ja. Um das nämlich herzuzeigen, was du gesagt hast, Steiermark gereift, das ist so geil, weil es halt so frisch bleibt immer. Das kehrt viel mehr Herz da, finde ich.
Absolut. Und früher war es eigentlich so, ein Weinsammler, ein Weinliebhaber, der ist ins Weingut gekommen, der hat sich die tollsten Sachen gekauft und in seinen Keller gelegt und selbst gereift. Und auch viele Sommeliers haben das gemacht, Restaurants. Aber es hat sich natürlich auch die Zeit verändert. Wir lieben Weintrinker, die einfach Genießer sind. Und wir wollen dem auch, also auch denen, die nicht die Reifemöglichkeit haben, die den Keller nicht haben, die nicht das Glück haben, dass sie im Keller von Papa oder Opa stöbern dürfen, denen wollen wir eben auch das zeigen, wie das schmeckt und quasi das Erlebnis auch bieten.
Voll.
Sehr cool.
Aktuelle Jahrgänge sind quasi jetzt dann...
Also vom Sauvignon Flamberg ist es jetzt zum Beispiel 2021, weil wir den Wein doch in Summe 30 Monate geben, bevor er dann auf die Flasche kommt. Und mir einfach auch dieser langsame, lange Ausbau im Keller wichtig ist. Mhm. Das ist eigentlich in den letzten Jahren auch mehr geworden. Und das bringt auch, sag mal, junge Weine schon schneller an einen Trinkhöhepunkt oder eine Trinkreife.
Yes. Und wie viel kostet er?
Er fragt mir Sachen.
Ich meine, so ganz einfach,
der Sauvignon Flamberg 21 kostet jetzt, glaube ich, 37 Euro da. So.
Ja.
Alles klar.
Ja.
Wunderbar.
Gibt's direkt bei euch natürlich im Online-Shop?
Gibt es direkt bei uns im Online-Shop, aber auch im Fachhandel, beim Wein & Co. gibt es zum Beispiel auch immer wieder mal einen gereiften Flamberg. Das weiß ich, dass es dort in der Raritäten-Ecke immer mal was Gereiftes gibt. Und natürlich auch in der Gastronomie kann man das da und dort finden.
Sehr gut.
Und gibt es noch Händlerinnen, Händler in Deutschland für unsere Zuhörerinnen aus Deutschland?
Ja, natürlich. Ich würde zum Beispiel Furore und Weiß-Rot empfehlen. Die haben sehr viele tolle Weine von uns. Oder auch Vinus, das ist auch etwas. Oder Teestorp für alle, die höher weiter im Norden sind, die haben auch wirklich eine tolle Tiefe in der Kollektion.
Mhm. Sehr gut. Dann, jetzt haben wir das abgehandelt.
Jetzt darf ich meine Fragen stellen.
Die erste echte Frage
Richtig
stellen.
Richtig gut. Katharina, wir sitzen da in einem, ich glaube, seit 250 Jahren vorbelasteten Weinhaus. Ne? Also das war immer schon ein Weingut.
Fühlt sich das schwer an, weil du das
Nein,
so...
es fühlt sich nicht schwer an, aber es fühlt sich lang an. Also 250 Jahre und es hat immer Wein gegeben bei euch, ne?
Ja, es hat immer Wein gegeben und ich scherze manchmal, die ersten 200 Jahre waren offensichtlich schwer, jetzt geht es langsam ganz gut dahin. Nein, natürlich wäre es manchmal einfacher, man hätte ein weißes Blatt Papier und dort skizziert man sein Wunschweingut und sein Wunschportfolio und dann fängt man einfach an. Mhm. Aber Wein machen hier in der Südsteiermark, so wie wir das wollen, also Weine, die eine Tiefe haben, eine Komplexität haben, Weine, die dich begeistern, die langlebig sind, dafür brauchst du Erfahrung. Und viele empfinden Tradition als Last, deswegen habe ich gefragt, ob sich das schwer anfühlt, aber ich finde, das macht mich frei. Weil es gibt mir so viel Wissen und Erfahrung, das steckt im Prinzip auch in diesem Wein, steckt ja nicht nur die Idee von meinem Vater und mir, sondern auch von den Generationen davor. Also die Reben stammen auch hier aus dem Stammhaus. aus alten Selektionen wurden 1979, 1985 ausgepflanzt. Damals ist schon überlegt worden, welche Unterlage, welche Rebe zu welcher, auf welche Parzelle. Also das, da ist so viel drinnen von der Historie davor und es gibt einem auch wahnsinnige Sicherheit. Mhm. Weil man hat den Erfahrungsschatz von vielen Generationen. Und das macht dich frei, im Kopf weiterzudenken und dich weiterzuentwickeln. Mhm, und hier, also wir sind jetzt ja hier im historischen Weingut, im Gutshaus. Wir sitzen übrigens in der Bauernstube, sieht man auch an den Holzvertäfelungen und der alten Struktur, an den Wänden, die alten Kassettentüren. Das ist so der Platz, die Stube, wo der Bauer gesessen ist und also mein Urgroßvater, also einen Bauernhof geführt hat. Und das war eine gemischte Landwirtschaft, also wir kommen daher. Und das ist ja auch hier in der, wenn man sich die Landschaft anschaut, ja, es sind steile Lagen, es ist grenznah, es war immer schwierig zu bewirtschaften, das hier waren arme Bauernhöfe. Mhm. Und der Grundstock, also dass es wirklich dann sich von der gemischten Landwirtschaft ganz auf Wein verlegt hat, ist in den 1920er Jahren passiert, als eben mein Urgroßvater und Großvater dann begonnen haben, hier eine Rebschule zu eröffnen. Und die haben selbst Reben selektiert.
Ah, wirklich?
Und okay. ich habe auch die alten Aufzeichnungen, die Selektionsdokumente, auch die Lesebücher. Und ich weiß, sie haben auf kleine Trauben und kleine Beeren selektiert. Mhm. Weil das ist ja hier extrem regenreiches, kühles Weinbaugebiet. Ja, wir haben jetzt die Klimaerwärmung und wir können dann auch darüber reden, wie sich das verändert. Aber damals ist es darum gegangen, können die Trauben überhaupt reif werden. Ja. Mhm. Und deswegen haben sie eigentlich auf das selektiert, was wir für Terroirwein auch brauchen, nämlich ganz kleine, konzentrierte Beeren mit tiefem Geschmack. Mhm. Und sie haben Sauvignon Blanc, Burgundersorten, aber auch Muscatella und Welschriesling damals noch aus diesen alten Stockkulturen, die auch bei uns gestanden sind, rausselektiert. Und quasi in den Weingärten der Familie ausgepflanzt. Und wir verwenden nach wie vor nur eigenes Rebmaterial.
Okay, das ist schon geil. Ne?
Also ich arbeite mit einer Rebschulistin zusammen, das ist im gegenüberliegenden Hang, die Elisabeth, die sammelt nach dem Rebschnitt das Holz, veredelt es mir und ein Jahr später kommen die kleinen Setzlinge retour. Und wenn wir was nachpflanzen müssen im Weingarten, dann mit eigenem Rebmaterial.
Nur eigenes Material.
Wie cool.
Das ist schon leibend. Mhm. Aber auch geil, dass die damals schon so gedacht haben, quasi natürlich mit einem anderen Zugang,
ja.
Aber damals schon eigentlich Arbeit geleistet haben, genauso wie es das heute machen würdest, aus dem Terroir-Gedanken heute. Ja.
Naja, aber das ist auch ein bisschen ein Glück, weil eben der Peter 37er, also quasi mein Urgroßvater, war der zweite Mann meiner Urgroßmutter, der war Ökonomierat, der war extrem gebildet und der... Da gibt es so Anekdote, ja? Also der hat in den 1920er Jahren quasi die Schulden von dem Hof abbezahlt, weil es in ganz Europa Frost gegeben hat und er war der Einzige, der hier in der Region den Apfelschnitt gut beherrscht hat. Und er hat in ganz Europa, hat es nur in der Südsteiermark Äpfel gegeben, hat sie in Seidenpapier gewickelt und verkauft und damit hat er den Hof saniert. Ja. Also das muss schon jemand sein. Mhm. Also ich habe ihn nicht mehr persönlich kennengelernt, aber mein Vater hat ihn noch kennengelernt, meine Mutter auch und der muss einfach wahnsinnig weit gedacht haben. Ja.
Wenn du das so hinkriegst
und
dann auch so umsetzt, ne? Das ist ja trotzdem was Kurzfristiges, was da dann passiert ist. Und wenn du da dann verstehst, wie du agieren musst.
Guter Geschäftssinn auch.
Nicht schlecht. Absolut nicht schlecht.
Ja. Naja, und also ich finde, diese Reben sind natürlich Teil unserer DNA. Und wir haben internationale Sorten. Das ist Fluch und Segen. Also Chardonnay, Sauvignon Blanc. Ja, die gibt es in vielen Gebieten. Es gibt auch viele belanglose Weine, natürlich auch ganz fantastische. Aber die Suche ist da nach einem sehr, sehr individuellen Geschmack. Und da ist das Rebmaterial halt ein Teil davon.
Mhm. Ja, vollkommen ausschlaggebend, weil ohne das Rebmaterial hast du eigentlich keine Chance.
Ja. Also ich habe eine kleine Ausnahme. Ich habe, sind 400 Rebstöcke, mal jetzt was anderes gesetzt. Und zwar habe ich mir von den alten Reben vom Christoph, die alten Selektionen geholt, also aus den 1937er Jahren. Also dort haben wir auch das gemacht, veredelt für uns. Einfach einmal, um zu schauen, wie wird das hier auf dem Standort, wie schmeckt das?
Ja, sehr, sehr spannend. Christoph Neumeister
müssen wir jetzt genau. Zu der Geschichte kommen wir später.
Aber nur damit es einmal gesagt ist. Das sind die ödesten
Sauvignon-Reben der Steiermark.
Genau,
die noch eben, richtig in Erinnerung. Die eben noch von damals ausgepflanzt wurden.
Ja. Ja.
Und natürlich gibt es Gebiete, wo du diese 100, 120-jährigen Rebstöcke findest.
Ja.
Warum gibt es die hier nicht? Wir haben eben um 1880, 1890 die Reblauskatastrophe gehabt.
Ja.
Und damals ist eben alles neu ausgepflanzt worden. Mhm. In Stockkulturen noch, also noch nicht mechanisiert. Und aus diesen alten Stockkulturen wurden sicherlich die Reben rausveredelt für die alten Reben vom ja. Weingut Neumeister, aber auch eben mein Urgroßvater hat hier das Gleiche gemacht.
Mhm. Jetzt haben wir schon gehört, Peter Dreisiebner. Jetzt heißt das Weingut Lagnatinacher.
Ja. Wie ist das passiert?
Super verwirrend, gell?
Jetzt hast du zumindest am Papier nur Tinacher.
Ja, das ist korrekt.
Zumindest laut meiner Information, weil man findet online ja.
Ja, sehr, es sehr schreiben alle Artikel. Katharina Lagner Tinacher.
Genau, da kriegst du alle Nachnamen, das gibt. Wie funktioniert das?
Es ist mega kompliziert.
Ja.
Aber das ist halt bei so alten historischen Höfen öfter so.
Ja.
Fangen wir an, so um die 1920er Jahre, bei meiner Urgroßmutter, der Maria Lackner. Ihr Mann ist verstorben, sie hat 5 Kinder gehabt, ihr Mann ist verstorben und sie hat eben nochmal geheiratet und den Peter Dreisiebner, der eben diese auch extrem viel Expertise mitgebracht hat und sicherlich zum ersten Aufschwung geführt hat. Die Maria Dreisiebner Lackner, nachdem sie geheiratet hatte, hat eben eine Tochter und 4 Söhne gehabt. Und der älteste Sohn ist Gastwirt geworden. Dann hat es den zweitältesten Sohn gegeben. Das war der Josef Lackner. Das ist der Vater meiner Mama, der hier nicht erben konnte und deswegen in Flamberg sich ein Weingut aufgebaut hat.
Mhm.
Dann gibt es wir nennen ihn Opa, ja, obwohl er nicht mein leiblicher Opa ist, der Franz Lackner, der hier dieses Weingut übernommen hat. Ja. Und dann gibt es auch den Willi, der ist Gastwirt geworden, und die Mina, die nach Bad Gleichenberg gezogen ist und dort Bäckerin war.
Mhm.
Also das sind diese 5 Kinder. Und jetzt spulen wir nach vor in die späten 1960er Jahre, frühen 1970er Jahre. Meine Mama, die Tochter von Josef Lackner, hat studiert in Graz, BWL.
Mhm.
Das Weingut zu Hause in Flamberg hat sie nicht übernehmen können, weil ihr jüngerer Bruder ist dort eingestiegen und für sie war es eigentlich klar, als Mädchen, als Frau, sie geht studieren. Es war auch zu dem Zeitpunkt gar nicht Thema, dass du als Frau ein Weingut führst.
Mhm. Ja.
Hier ihr Onkel, den wir Opa nennen, den Franz Lackner, der hat nie geheiratet und er hat keine Kinder gehabt.
Ah.
Der ist jetzt aber in ein Alter gekommen, wo er gesagt hat, was macht er mit diesem großen Hof?
Mhm.
Und ihr müsst euch vorstellen, er hat wahnsinnig viele Nichten und Neffen gehabt, weil fünf Geschwister insgesamt.
Ja, ja.
Also es hat ganz viel Auswahlmöglichkeit in der Familie gegeben. Und ich weiß nicht warum, aber er hat das Weingut hier meiner Mama angeboten. Und das muss man sich vorstellen, Ende der 60er Jahre.
Mhm. Ja.
Eine junge Frau, die studiert hat, die Mama war damals noch nicht mit dem Papa liiert.
Mhm. Ja.
Die ist zwar auch im Weingut groß geworden, aber hat keine Expertise gehabt.
Ja.
Und er hat ihr gesagt, willst du herkommen und das Weingut übernehmen?
Mhm.
Und sie hat gesagt, ja, sie macht das.
Geil.
Er hat ja gewusst, wieso.
Damals war das nur so möglich, dass er hat sie dann halt quasi adoptiert.
Okay.
Mhm.
Und sie ist dahergezogen und ich glaube, sie hat dann begonnen, wie es halt ihre Art ist, sie ist jetzt da und sie macht es jetzt und sie schaut sich vielleicht auch mit diesem frischen Blick alles an und ab da hat sich sehr, sehr viel bewegt im Weingut.
Mhm.
Mein Vater, also der Fritz Tinacher, Die haben sich kennengelernt, weil er war früher hier Praktikant und er hat auf dem gegenüberliegenden Weinberg auf der Lage Welles sein kleines Weingut gehabt.
Ach so.
Das ist wirklich extrem kompliziert, aber kein Wunder, dass das zusammenkommt.
Und weil er natürlich, weil du als Praktikant immer eine gewisse Beziehung auch zu deinem Lehrbetrieb hast und der gibt dir ja dann natürlich auch Feedback, wenn du Fragen hast, da war er öfters da. Ja, und dann hat er meine Mama kennengelernt.
Ah.
Und 1978 haben sie geheiratet. Und damals ist dann schrittweise aus dem Weingut Lackner das Weingut Lackner Tinacher geworden. Mhm. Doppelname gab es damals noch nicht für Kinder. Ja, und deswegen tragen wir den Namen vom Papa.
Okay, klassisch.
Jetzt glaube ich, also wir haben nie drüber gesprochen, aber das ist so, was ich glaube. Ich glaube, dass der Papa zum Weingutsnamen dieses Lackner, also dass das Lackner, Lackner Tinacher wurde, das hängt sicher auch mit seiner Mitgift zusammen, dass er die Lage Welles mitgebracht hat.
Fair enough.
Und das ist ja doch unsere absolute Top-Lage und es ist ein fantastischer Weinberg und ich habe das Privileg, dort wohnen zu dürfen. Ich bin jeden Tag da drin und das ist so ein toller Platz. Also das ist verdient, ja. Naja, und mein Vater und meine Mutter haben dann das Weingut langsam weiterentwickelt. Mhm. Sie haben natürlich investiert in die Rebflächen. Man muss sich vorstellen, dass es also eigentlich nur vor 1985 hat sich kaum jemand für steirischen Wein interessiert.
Ja.
Ja. Sie haben das meiste hier lokal verkauft, natürlich in die Gastronomie und ab Hof. Mhm. Aber sie waren immer wahnsinnig daran interessiert, herauszufinden, hey, was ist richtig guter Wein?
Mhm. Haben Sie damals schon Flaschenweine abgefüllt?
Ja. Immer. Also das hat schon, mein Großvater gemacht. Ja.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Okay.
Ja,
das ist nicht selbstverständlich.
Also da ist so ein alter Weinführer aus den 1950er Jahren, der ist schon ganz genau beschrieben. Mhm. Und sie haben immer Bordellen gefüllt.
Ja, das ist schon geil. Weil das gibt es ja auch nicht viele Betriebe, die das wirklich so weit zurückkommen.
Ja, also das war hier immer das Thema. Und sie haben auch in den 1950er, 1960er Jahren sehr wohl die Weine auch natürlich nach Kärnten verkauft oder jetzt in Richtung Wien. Also das ist jetzt nicht nur regional und lokal
getrunken. Ja, vor allem, wenn du schon in Flaschen abfüllst, dann geht es ja meistens schon ein bisschen weiter, weil dann bist du schon einen Schritt eigentlich hier weiter vorne. Ja.
Also nein, das muss man schon sagen. Also der Betrieb, da war schon was da. Ja. Also da war schon pneumatische Pressen da und da war schon... Cool. Ein Keller baute mein Großvater der Franz Lackner ja in den 1950er Jahren gemacht hat. Ein Holzfasskeller, der super war, also den ich jetzt noch wahnsinnig gern habe. Also der Betrieb war ein sicherlich für damalige Zeit ist es dem Betrieb schon gut gegangen. Ja. Und da ist gearbeitet worden und da ist gewirtschaftet worden.
Cool. Wie groß war das damals?
Naja, also es war so, dass von der Rebfläche her waren es um die 10 Hektar, als meine Eltern begonnen haben. Aber der gesamte Betrieb hat so 35 Hektar gehabt. Mhm. Weil wir haben ja auch nach wie vor 20 Hektar Diversitätsflächen. Also Streuobst, Blumenwiesen, kleine Laubmischmelder. Und damals haben sie auch noch ein bisschen mehr Obstgärten gehabt. Also Äpfel, Birnen und da war schon eine gewisse Größe da, ja. Und Äpfel, Birnen sind weniger geworden, hat sich wirklich aufs Streuobst reduziert und Wein ist kontinuierlich mehr geworden. Und 1985, doppelter Skandal für meine Eltern, Weinskandal und Katharina kommt auf die Welt. Dann ist es laut und bunt geworden. Und ich bin halt hier so aufgewachsen, gemeinsam mit meiner Schwester, die 2 Jahre jünger ist, dass wir halt hier im Weingut, also wir haben früher hier im Weingut gelebt als Familie und wir waren da irgendwo spielend mitten in den Reben und ich habe immer, die Kindheitserinnerungen sind, meine Eltern arbeiten sehr, sehr viel, mein Papa ist ständig im Weingarten, also Weingarten, Weingarten, Weingarten und der ist ein riesen Weingarten-Enthusiast und kennt jeden Rebstock persönlich und das war er immer schon. Und die Mama auch sehr viel im Weinverkauf und hier natürlich auch dann schon durch ihre BWL-Ausbildung auch die ganze Betriebsführung gemacht. Und auch als ganz starke Frau hier sehr viel auch entschieden, in welche Richtung sich der Betrieb wandelt. Mhm. Weil so ab 1985, ab dem Weinskandal, sind ja plötzlich diese trockenen, säurebetonten, eleganten Weine in geworden. Der Aufschwung der Steiermark hat langsam begonnen. Das war auch das Glück, also dass zu diesem Zeitraum eben meine Eltern, aber auch ihre Freunde und Kollegen, ob es jetzt die Familie Sattler oder Thement oder die Familie Groß ist, die haben eben damals, die waren alle in dem Alter, ja, so zwischen 30 und 40. Mhm. Und das gibt, in dem Alter hast du so viel Energie. Und da haben sie alle natürlich investiert und Weingärten ausgepflanzt. Und diese Schwerpunkte, dass zum Beispiel Sauvignon eine der Hauptrebsorten wird, mit der wir hier unser Terroir definieren, der ist in dem Zeitraum gefallen. Ja, so um 2000 war dann der Kellerbau meiner Eltern, also wo sie wirklich den größten Teil des Weinkellers bis auf die historischen Fasskeller neu gebaut haben. Und das auch deshalb, weil eben sich der Betrieb vergrößert hat. Damals haben sie dann so um die 20 Hektar Weingärten gehabt. Mhm. Und meine Eltern sind aber immer ganz langsam gewachsen. Ich bin ihnen jetzt so unglaublich dankbar dafür. Glaube ich. Die haben nämlich gesagt, weil der Papa so ein Weingartenenthusiast war, der Wein entsteht im Weingarten. Und das heißt, wir können auch nur mit den eigenen Trauben unsere Vorstellung von Wein umsetzen.
Mhm. Und das zu einer Zeit, wo du gefühlt in der Steiermark eigentlich alles verkaufen hast können. Ne?
Absolut. Und das hat ja damals keiner gemacht, dass er gesagt hat, ich reduziere mich nur auf meine eigenen Trauben und reduziere damit auch einen möglichen unendlich großen Gewinn, den ich da machen kann. Mhm. Weil ich Qualität will. Also das ist schon sehr fortschrittlich.
Ja, also sie waren da in gewisser Weise, also Außenseite ist das falsche Wort, aber sie haben ein bisschen anders gedacht. Und es ist sicherlich auch diese Kombination aus meinem Vater, der eben die Weingärten so liebt, und meiner Mama, die diese Idee von diesem kleinen, feinen, handwerklichen, hochwertigen hat. Und das hat sie in allem, denn sie hat auch die Architektur dieser Gebäude und so wahnsinnig mitgeprägt, weil wir leben hier natürlich aus dem, was jede Generation mitgebracht hat und auch aus den Mauern gemacht hat. Mhm. Und diese feine Klinge oder die feine Handschrift, das kommt von ihr. Und was noch so war, also die 90er waren grundsätzlich die goldenen Zeiten. Mhm. Ja. Du hast nur mehr machen müssen und hast mehr verkauft. Was aber damals war, und das hat sich eigentlich bis 2000, ich würde mal sagen, so bis 2000, vielleicht sogar 2005, 2006, es hat im Grunde nicht eine Idee von Wein hergegeben in der Region, sondern es hat frisch, saftig, steirisch, auch unter dem Begriff steirische Klassik, Weine gegeben, die sehr von der Rebsorte dominiert waren. Und so in den 90ern war man ein bisschen auf der Suche nach dem Stil für die besten Lagenweine. Mhm. Man hat es zuerst in Richtung später lesen, reifer lesen. Ich sage mal, Wachau war sicherlich ein Thema. Das waren auch sehr respektierte, geschätzte Weine. Aber man hat relativ schnell gesehen, mit Botrytis funktioniert das hier nicht. Also seit den 90er Jahren wird hier komplett ohne Botrytis geerntet. Und das machen eigentlich alle Top-Weingüter so. Aber damals war es halt dann populär, dass die besten Lagen ins kleinste Fass kommen. Mhm. Und mein Vater hat das nicht gemacht. Und dann ist in den Weinguides geschrieben worden, naja, seine Weine sind schon sehr gut, aber er verwendet halt kein Barrique-Fass und deswegen ist es halt nicht das Beste.
Die Leute.
Und jetzt machst du den Wein auf aus den 90ern oder eben frühen 2000er Jahren, und die haben so eine Feinheit und so eine Eleganz, und das Holz ist so fein eingebunden, und ja, das ist eigentlich so, wie wir auch Wein machen jetzt und so, wie wir es jetzt halt auch gerne trinken. Mhm. Und damals war es halt unpopulär.
Ja, aber er hat halt nicht auf den Trend gesetzt, sondern einfach nur auf das, was er für richtig gehalten hat.
Ja, was sie beide für richtig gehalten haben. Ja. Also gerade meine Mama ist jemand, die wirklich nur ganz zartes, feines Holz mag. Und die haben sich einfach, bin oft genug daneben gesessen, eben verkostet und gesagt, na, das ist unser Weg, ist der Weg. Und das muss man ihnen auch hoch anrechnen, extrem, dass man sagt, man geht halt mal nicht mit dem Trend, sondern man schaut und hört auf sein Terroir und überlegt sich, hey, wie soll das hier schmecken? Ja, und so bin ich aufgewachsen, so bin ich geprägt. Und mein Weinstil ist anders, das hat sich auch verändert, ganz klar, weil sich unsere Bewirtschaftung im Weingarten verändert hat. Aber die Grundidee, ich stelle mich raus und ich denke darüber nach, wie empfinde ich diesen Ort hier, und das versuche ich im Wein zu zeigen. Die Grundidee ist die gleiche geblieben.
Mhm. Es ist schon stark, weil die hätten dann doch auch sicherlich einfacheren Weg gehen können.
Ja, wesentlich einfacher. Mhm. Ja. Erstens ist eine Erweiterung von einem Betrieb über Traubenzukauf natürlich auch günstiger.
Ja. Ja.
Und Weine nach gewissen Markttrends zu erzeugen ist... Und manchmal stellt man sich schon die Frage, ja, also es gibt ja auch Winzer oder Weingüter, die finden sich quasi dann halt alle 5 Jahre neu.
Ja.
Und du fragst ja, wie geht das? Ja? Wie kann man das mit sich vereinbaren? Aber auch, wie sieht das der Kunde? Und das gibt, dieser Weg gibt es aber auch. Das, ja. Das kann auch erfolgreich sein und es ist auch legitim. Ja?
Voll.
Aber wir machen es halt so, wie wir es gerne machen, und ich glaube, wir können es auch nur so gut machen.
Ja, du musst es schon mit dir selber vereinbaren können. Ganz einfach.
Ja, ich glaube, wenn du das selber trinken willst und selber spüren willst und selber auch irgendwie auf dieses Produkt und auf diese Qualität, die du da schaffst, stolz sein willst, dann geht es nur so.
Absolut. Und Wein ist so einfach und so komplex gleichzeitig. Es ist so einfach, wenn wir zusammensitzen, ein gutes Glas genießen, gar nicht viel Worte drüber verlieren müssen, weil wir einfach spüren, hey, das ist jetzt ein schöner Moment. Dann verbindet er, dann ist Wein einfach nur da und das ist einfach und das ist gut. Und für uns ist Wein aber auch, das bedeutet auch, du richtest dein Leben nach dem Wein. Du lebst mit den Jahreszeiten. Wir im Weingut, wir haben keinen Kellermeister, wir haben keinen Außenbetriebsleiter. Das war immer die Familie, das bin ich jetzt. Und vielleicht ist es meine Tochter in der nächsten Generation. Aber wenn sie es nicht spürt, wenn sie das nicht hundertprozentig will, dann soll sie auch die Freiheit haben, was ganz anderes zu machen. Mhm. Weil Wein machen, so wie wir es machen wollen, das muss man mit unbändigem Willen muss man dazu stehen, dass man sagt, ja, ich mag das, ich will das.
Wie war das bei dir, wenn wir schon dazu kommen? Hast du das immer gewusst?
Hast du das immer wollen?
Also natürlich habe ich das nicht immer wollen. Und ich glaube auch, man braucht ein gewisses Alter, um das zu verstehen und zu erkennen, ob man damit mit diesem Job, ja, mit dieser Verbindung zu den Jahreszeiten, von dem Bedarf der Pflanzen im Weingarten, also von dem, was die Rebe braucht, ob du dich danach ausrichtest und dein Leben also quasi dem widmest, weil das ist es ja schlussendlich, das muss auch reifen. Mhm. Und ich bin meinen Eltern wahnsinnig dankbar, dass sie mich damals nicht auf irgendeine Weinbauschule gesteckt hätten, weil mit 13, 14 hätte ich nur rebelliert.
Mhm.
Und die haben mich ganz klassisch im humanistischen Gymnasium belassen und ich habe halt Sprachen gelernt und war halt sehr naturwissenschaftlich interessiert, aber auch Kunst und Kultur interessiert. Also die Interessen waren und sind nach wie vor extrem mannigfaltig.
Mhm.
Und gleichzeitig hier aufzuwachsen und zu sehen, wie viel Arbeit das ist. Also die Eltern haben sich immer den Sonntag für uns freigenommen und da haben wir auch wirklich, wir haben eine super schöne Kindheit gehabt. Aber ich habe gesehen, was das halt heißt. Und auch, dass man so mitleidet. Ja? Dann ist ein Hagel. Und dann ist irgendein Jahr, wo die Trauben nicht reif sind und du musst die dann quasi im November raustragen aus dem Weingarten. Und lauter so Sachen. Also ich habe da so viel miterlebt und mir als Teenager nicht vorstellen können, dass ich einmal Weingut führe und das mache. Und ich habe die Matura fertig gemacht und gesagt, ich gehe auf jeden Fall mal nach Wien. Weil da kann ich Kunstgeschichte studieren, so Galerie hätte ich mir gut vorstellen können.
Nice, selbe Idee.
Ja. Und das war dann mir ein Zufall, aber ich war auch naturwissenschaftlich interessiert, das muss ich immer sagen. Also ich habe immer die naturwissenschaftlichen Kurse belegt, das gegeben hat im Gymnasium und habe dann, das war Zufall, gesehen, dass auf der BOKU, in dem Jahr, wo ich nach Wien gehe, eröffnet der Studiengang Weinbau. Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft. Ein bisschen sperrig, aber so hat das geheißen. Und ich habe gesagt, da setz dich mal rein. Und dann Er war auch auf der WU inskribiert, also wir haben quasi mal überall in die Vorlesungen reingesetzt.
Und,
ja. Aber ich muss euch sagen, ich habe nach wie vor aus dieser Zeit Freunde, die sind mittlerweile überall verteilt auf der Welt und wir sehen uns nur mehr einmal oder vielleicht, wenn wir Glück haben, zweimal im Jahr. Aber die Studienzeit war doch eine tolle Zeit und nicht nur wegen dem, was du eben fachlich mitnimmst, sondern vor allem auch, ja, was für neue Menschen du kennenlernst, wie du auch einmal ja, die Freiheit auch ein bisschen rauszukommen, ja, ja. Auch Praktika zu machen und das alles ohne Druck sich auch mal ein bisschen gehen zu lassen. Es war eine super Zeit und ich möchte sie nicht missen. Und ich habe begonnen da in diesem Weinbaustudium. Das war halt in Zusammenarbeit von, mit Geisenheim und mit Klosterneuburg. Und in Klosterneuburg war der ganze Kellerteil. Und auf der BOKU natürlich das alles Pflanzenwissenschaftliche, super spannend. Mhm. Und ich habe mir zuerst immer schon gedacht, das wird schwierig, weil neben mir sind lauter Leute gesessen, die halt vorher auf der Weinbauschule waren. Mhm. Und dann habe ich eigentlich schon im ersten Jahr gemerkt, hoppla, da ist so viel Wissen passiv da. Wir waren halt doch als Kinder mit den Eltern mit auf Weinreisen. Ja. Wir haben halt doch, rückblickend muss man sagen, die tollsten Weine trinken können. Die haben natürlich einen Freundeskreis gehabt, auch hier in der Region, wo wahnsinnig viel auch über Wein gesprochen wurde. Die Suche war immer da, was ist der beste Wein? Ja? Was ist groß? Also was ist großer Wein? Wie schmeckt es? Gereifte Weine zurückzutrinken in die 1940er Jahre. Also so Dinge haben wir als Jugendliche und junge Erwachsene mitgekriegt, ohne dass wir damals den Wert erkannt hätten vielleicht. Und jetzt weiß ich, was das für ein Schatz ist und vor allem was für ein Wissensschatz es ist. Ja.
Hängen bleiben ist halt trotzdem.
Ja, sicher. So was brennt sich ein. Ja, und dann habe ich mir ein bisschen Zeit lassen. Ich habe zuerst Weinbau studiert. Die anderen Studien sind so ein bisschen abgebröckelt. Nicht mehr so viel Energie und Interesse da. Ich habe dann auch noch Pflanzenwissenschaften studiert, weil das einfach sehr spannend war für mich. Ja.
Pflanzenwissenschaften?
Ja, und da geht es halt auch viel BOKU? Ja, auf der BOKU. Okay. Da ist ein Masterstudium drauf. Ja. Also deswegen findest du auch manchmal Diplom-Ingenieur, Katharina Dienacher, wenn du im Internet googelst. Also das kommt daher. Da lernst du wahnsinnig viel, auch über Phytomedizin, über die Zusammenhänge. Du kannst halt wirklich zu einer Pflanze hingehen und du weißt, wenn ich das Blatt wegnehme, passiert das. Und wenn ich das wegnehme, passiert das, weil du die Pflanze von innen verstehst.
Mhm. Ich meine, das ist ja eigentlich extrem gescheit.
Mhm. Rückblickend, ja, damals war es also, ja, jetzt, damals war es auch so, es interessiert mich und ich würde noch gern 2-3 Jahre in Wien bleiben,
ja, ein bisschen studieren,
wisst ihr, wie das ist. Und ich habe schon damals dann auch, ich war dann, hab dann auch Praktika gemacht. War dann in Deutschland zum Beispiel beim Weingut Report. Und was eben war, ist, ich war im Sommer manchmal auf Praktikum, manchmal zu Hause. Und wenn ich zu Hause war, war natürlich Laubarbeit angesagt.
Ja.
Mhm. Und es war dann so 2007, 2008. Also man lernt immer mehr, man weiß, wie die Pflanzen funktionieren, man weiß, was sie brauchen. Dann ist man zu Hause bei der Laubarbeit und ist... Also bei uns schaut es ja manchmal aus im Dschungel im Juni, Juli. Ja. Es regnet so viel, deswegen wachsen die Rebstöcke so rasch. Deswegen müssen wir wirklich alles machen, von den Blättern, vom Einstricken, entgeizen. Und du bist da Teil der Rebe, weil du bist mit den Händen im Laub und dein Gesicht ist auch da mittendrin. Mhm. Und dann fangst du an, drüber nachzudenken. Wie arbeiten wir im Weingarten? Welche Pflanzenschutzmittel verwenden wir? Also wir waren sehr, sehr nah dran am biologischen Weinbau, weil wir natürlich so viel Handarbeit immer im Weingarten gehabt haben. Aber es hat damals halt noch geheißen, ja, Bio-Weinbau in der Steiermark, ja, wenn du 5 Hektar hast. Ja. Also es ist ja schon, die Schmecke des Lebensbetriebs haben schon gezeigt. Aber die haben gesagt, ja, aber vergiss das bei deinen Lagen, die Steillagen, der viele Niederschlag, das geht nicht. Und in mir, ich habe aber, für mich war klar, wir müssen das probieren. Mhm. Weil ich hab Pflanzenwissenschaften studiert, da waren Phytomedizin-Vorlesungen dabei und ich verstehe selbst mit dem Studium und mit dem Wissen nicht, wie ein chemisch-synthetisches Pflanzenschutzmittel zusammengesetzt ist und wie es langfristig auf dem Boden, auf die Reben, aber hey, vor allem auf uns Menschen wirkt.
Ja.
Und natürlich musst du dann viel Literaturstudien machen und dann liest du über Mittel, die in den 70er, 80ern populär waren und die jetzt verboten sind, weil sie krebserregend sind.
Ja.
Dann fangst du unweigerlich an, darüber nachzudenken.
Sicher.
Und dann war irgendwie klar, ich habe dann zu meinem Vater gesagt, du, wir fangen jetzt mit Bio-Weinbau an. Da habe ich aber noch studiert. Da hat er zuerst ein bisschen geschaut. Du hast gesagt, gib mal einen Hektar. Gibst mir mal einen Hektar und wir probieren einmal.
Okay.
Dann haben wir halt einmal mit einem Hektar begonnen, 2007. Und 2008 waren es dann halt 3.
Mhm.
Und 2010 bin ich heimgekommen. Da wird zuerst einen Kellerschlüssel gekriegt. Dann haben wir gesagt, wir machen jetzt alles Bio.
Mhm.
Und 2013 habe ich das Weingut übernommen, das Weingut bekommen und habe damals zu meinem Vater gesagt, so, und jetzt unterschreibe ich einen Bio-Vertrag. Und er hat dann gesagt, ja, wenn es wer schafft, dann bist das du. Und dann haben wir irgendwie gedacht, ja, okay. Also es hat uns auch Motivation nochmal gegeben,
ja, sicher,
dem Team. Und jetzt ist es so normal, ja, und selbstverständlich.
Aber wie war es die ersten 2-3 Jahre?
Schwierig. Zuerst haben wir uns rantasten müssen, was müssen wir überhaupt machen, damit wir überhaupt die Blätter und die Trauben gesund halten. Ja. Ja. Also du hast ja hier nur Kupfer und Schwefel. Mhm. Ich habe schon erwähnt, es regnet sehr viel. 1000 Millimeter sind Standard. Im Vergleich dazu, die Burgund hat 500. Ja. Man sagt immer, Südtirol ist so regenreich kühl. Ja, die haben 700.
Mhm.
Wir haben in den Extremjahren 1500.
Ja, das ist schon richtig arg.
Das wird immer mehr, auch jetzt mit der Klimaveränderung, weil es wärmer wird und wir kriegen ja diese feucht-warme Luft aus der Adria rauf. Mhm. Je wärmer die Luft, desto mehr Feuchtigkeit. Mhm. Und wir haben das Niederschlagsmaximum zwischen Juni und Ende Juli, genau da, wo die Reben wachsen.
Ja.
Das heißt, der Zuwachs an Blattmasse ist enorm und du hast keine tiefen wirksamen Mittel zur Verfügung, die in die Pflanze aufgenommen werden. Weil das, was ja quasi chemisch-synthetisches Pflanzenschutzmittel so stark macht, ist, dass es wie ein Antibiotikum wirkt. Die Pflanze nimmt es auf, verteilt es im Staftstrom überall hin, wo was zuwächst. Das geht beim Bio-Weinbau nicht. Da hast du nur Mittel, die sich außen anlagern und die dann mit dem Regen natürlich auch wieder abgewaschen werden. Mhm. Und wenn das Blatt wächst, ist der Schutz nicht mehr so da.
Mhm.
Und wir haben uns rangetastet, wir haben auch Rückschläge gehabt, ja, also wo wir halt auch einmal 30% der Ernte verloren haben. Da hat mir schon geholfen, dass das einfach ein sehr, sehr stabiler Betrieb ist.
Yeah.
Ja.
Also meine Eltern haben wirklich so gut gewirtschaftet, wir haben uns das auch leisten können. Und ich verstehe auch jetzt, wenn mir manche junge Weinbauern sagen, du, ich schaffe das noch nicht. Ja. Mhm. Und ich sage, ja, du musst auch an deine Familie denken und an dein Team. Und das ist genauso legitim zu sagen, weil Bio-Weinbau hier heißt weniger Ertrag, viel mehr Arbeit und das schlussendlich sind es viel höhere Kosten.
Ja.
Also das Team war dann natürlich irgendwann super motiviert, weil das ja auch, man sich dann auch was beweisen kann, ja? Vor allem auch die Traktorfahrer, die doch die schwierige Aufgabe haben, im Steilhang zu fahren. Und ich habe immer gedacht, das Ziel muss sein, gleich gute Traumqualität wie bei konventionellen. Ja?
Mhm.
Dass es die Trauben besser macht, habe ich damals noch nicht gewusst.
Mhm.
Das ist dann so ab 2014, 15, 16, da habe ich, 17 war vielleicht so das Erste, wo ich sage, so und jetzt ist es deutlich spürbar, schmeckbar.
Mhm.
Und das waren im Schluss endlich 10 Jahre, die es gebraucht hat. Ja? Aber wir haben ja nicht nur den Pflanzenschutz umgestellt, wir haben alles umgestellt. Dadurch, dass wir nur mit Kompost oder also grünen Massen arbeiten, wenn wir zum Beispiel einen Weingarten, der jung ist oder der noch schwach ist, helfen wollen, haben wir extrem ausgewogenes Pflanzenwachstum. Der Rebstock reduziert sich auf einen Ertrag, den er natürlich bringt, ja, weil das seiner Kraft und seiner Wurzelmasse entspricht. Also da ist kein Dünger drinnen, der die Traubenmenge pusht. Dadurch bleiben die Trauben und die Beeren kleiner. Wir haben gemerkt, dass wenn wir Ende Juli mit dem Pflanzenschutz aufhören, was wir auch machen, wir im jungen Zuwachs der Reben natürlich da und dort dann noch Peronospora reinkriegen.
Mhm.
Jetzt, die Pflanze ist super. Jetzt induziert es der Pflanze, es wird Herbst. Die Bio-Weingärten werden früher gelb. Wenn du hier in der Region bist im September, alles was schon leicht in die Herbstfärbung geht, ist Bio. Alles, was noch im Saft steht und noch wächst, das ist konventionell.
Wieder was gelernt.
Ja, aber es
jetzt macht das endlich Sinn. Ja.
So, jetzt zieht die Pflanze kein Wasser mehr aus dem Boden, weil sie braucht keine Laubmasse mehr bilden. Jetzt führt es das dazu, dass selbst wenn wir Anfang September diesen typischen Adria-Niederschlag haben, 150 Liter, die Beeren sich nicht aufblasen. Nicht aufblasen, ja. Wir mähen das Gras in den Weingärten 2 bis 3 Mal pro Jahr, je nach Lage und je nach Wuchskraft. Und damit steuern wir auch ein bisschen das Wachstum der Reben. Mhm. Und es gibt ja auch kleine Stickstoffmobilisierungen, natürlich. Deswegen machen wir das im August nicht mehr,
ja.
Weil auch dadurch, wenn es regnet, gibt es keine, also gibt's keine, nicht jetzt, dass sich die Trauben da noch aufblasen. Ja. Mhm. Das heißt, ich habe viel kleinere Beeren, viel dickere Schale, mehr Gerbstoff. Also ja. Klar, man muss dann natürlich auch was im Keller umstellen. Ja. Aber die Trauben sind viel widerstandsfähiger. Ich habe viel mehr Struktur, Tiefe, Aroma. Ich habe null Problem mit Botrytis. Alles, was ich in den Herbst bringe, ist halt super. Ja, und damit hast du schlussendlich gewonnen.
Mhm.
Aber das war 2007 nicht vorherzusehen.
Ja, das glaube ich. Das ist schon ein langer Weg.
Das ist ein langer Weg, ja.
Und wie war dann die Umstellung im Keller?
Ja, schrittweise. Also so mit ab 2010 habe ich ja dann so langsam eben wirklich alles, was den Keller betrifft, übernommen. Ich wollte dahin zurück, wo mein Vater zu Beginn seiner Karriere war und mein Großvater, also wie die gearbeitet haben, und habe mich halt so an der alten Weintradition dieses Hauses orientiert. Das heißt, natürlich schonende Pressung. Mein Vater hat mit Maischestandzeiten gearbeitet, mein Großvater mit Ganztraumpressung, aber mein Vater hat bei Burgundersorten auch immer mit Ganztraumpressung gearbeitet. Schlussendlich, was ich sagen kann, was sich über die letzten 15 Jahre definitiv geändert hat, wir machen kürzere Maischestandzeiten, wir haben mehr Gerbstoffe in den Trauben. Die Jahre sind auch teilweise wärmer.
Ja.
Also das ist die Kombination drauf, führt dazu, dass wir auch weniger Maischestandzeit brauchen. Dieses ganz schonende Pressen habe ich dann noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Wir konzentrieren uns wirklich nur auf das Herzstück vom Saft.
Mhm.
Also da müssen wir jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen. Das Freirinnende, ja. Also du quetschst die Trauben an. Der freirinnende Saft ist immer der fruchtigste, straffste, hat die höchste Säure. Und dann gibt es eben diesen Pressmost. Also Seimost, dann Scheitermost, Pressmost. Ja. Und du hast eben, also sobald du die Presse einschaltest, ist der Druck ein bisschen höher. Du presst damit ja auch dann wiederum
Trubstoffe und so weiter.
Mehr, ja, du hast das natürlich, aber du presst also mehr in Richtung Schale auch aus, ja. Und du hast dann weniger Säure, aber mehr Struktur. Und dann gibt es noch irgendwann, wenn der Pressdruck sehr, sehr hoch wird, dann wird es richtig braun, dann hast du fast keine Säure mehr, dann gibt es sehr viel Breite. Und dann muss natürlich jeder Winzer entscheiden, wie viel nehme ich von dem einen und von dem anderen mit. Und wir konzentrieren uns rein aufs Herzstück, also alles, was frei fließt. Und dann so, dass die Säure und die Frische und die Präsenz noch immer perfekt ist, aber du trotzdem Körper hast.
Mhm.
Und dann ist Stopp. Mhm. Und dann geht es auf unseren Komposthaufen, was da übrig bleibt in der Presse. Ja, ich bin zurück zur 100% Spontangärung für alle Weine. Dafür brauchst du natürlich mehr Zeit, weil es ist von Fass zu Fass individuell. Das heißt, die Weine kommen viel später in den Verkauf, haben dadurch natürlich mehr Zeit, um auch stabil zu werden, um harmonischer, komplexer zu werden. Ich bleibe sehr lange auf der Vollhefe. Batonnage mache ich keine, weil ich will keine Cremigkeit. Ich empfinde das Gebiet als elegant, kühl. Und dann ist der ganz langsame, lange Ausbau in traditionellen großen Holzfässern und das die Finalisierung im Stahltank. Wir füllen mittlerweile die Lagenweine wieder alle unfiltriert, aber geben ihnen sehr lange Zeit, damit sich die Hefe absetzen kann, also mittels Schwerkraft. Denn das ist jetzt wieder was sehr Persönliches. Ich finde Weine mit, also die jetzt zum Beispiel drüber auf die Flasche kommen mit Hefe, wirklich auch spannend zu verkosten. Da gibt es ganz tolle Sachen. Aber persönlich, ich ganz persönlich, ich liebe so einen klaren Trinkfluss. Mhm. Ich mag Essen, Essen und Wein soll fließen.
Ja. Das wird ab jetzt mein Leitspruch, Essen ja. und Wein soll fließen. Passt. Das beschreibt im Prinzip deine Weine optimal, also genauso im Sirgesa in der Außensicht.
Ja, schön, wenn das ja. so ankommt. Das kommt an. Fein, ja, das ja. freut mich. Also ich empfinde die Steiermark so, da ist Frucht da. Mhm. Wir haben einfach diesen, ihr müsst euch vorstellen, wir haben nach wie vor Jahre, wo der Tag-Nachts-Unterschied im Herbst 20 Grad ist.
Das ist schon
gerade beim Sauvignon, die Wärme am Tag, die macht die Frucht und die Aromatik. Deswegen gibt es in Steinbach, unsere wärmsten Lage, auch manchmal so wirklich eine reife Papaya. Ja. Oder, weil das ist diese Wärme. Und in der Nacht kühlt es dann ab. Kühle Winde streifen durch die Gegend. Es gibt nichts, was also die Wärme speichert. Und das konserviert die Frucht. Mhm. Und du hast also eine gewisse Frucht und Frische. Dann hast du natürlich Mineralität. Ja? Die Reben haben ein gewisses Alter, die Wurzeln tief. Gott sei Dank, ja, also 40 plus die meisten Weingärten. Und dann hast du eine Saftigkeit am Gaumen. Und das ist für mich Südsteiermark.
Ja. Mhm. Das ist das Schöne dran, ja.
Das ist das Schöne dran, genau so ist es. Mit wie viel Hektar hast du damals übernommen?
Naja, Flamberg ist also im Prinzip dazugekommen schon.
Ja.
Also da hat sich jetzt nicht mehr viel verändert. Es waren 27, jetzt sind wir bei 28.
Aber insgesamt Hektar oder Wein?
Weingarten. Wir reden von, also 26,5, 27, da habe ich gestartet. Mhm. Jetzt sind wir bei 28. Es sind ein paar Parzellen weggekommen, wo ich gesagt habe, die nehmen wir weg, weil das einfach für Bio-Weinbau zu herausfordernd ist. Mhm. Mein Vater hat noch was Tolles erworben. Er hat 25a, eine Stockkultur auf der Ried Sernau, also angelegt. Mhm. Das ist dazugekommen. Die Weine sind jetzt jahrelang schon im Keller. Ich werde heuer im Spätherbst, früh im Winter, das erste Mal die Stockkultur auf die Flasche bringen.
Oh, sehr cool.
Ja. Geil.
Also, das ist ganz spannend. Das geht zurück auf 2018.
Alles klar.
Ja, und kommt jetzt dann erst. Und wir haben auf der Lage Welles auch noch etwas dazu ausgepflanzt. Mhm. Also so sind wir jetzt auf diesen 28 Hektar.
Mhm. Alles klar.
Ich will eigentlich nicht größer werden. Mhm. Also ich möchte wachsen, aber in der Qualität und im Wissen und in der eigenen Reife, aber nicht in der Fläche.
Ja.
Und was ist ein großes, was ist ein kleines Weingut? Ich sage immer, wir gehören zu den kleinen Großen hier in der Region. Und für mich ist es alles das, was ich gut im Blick habe, wo ich weiß, wir können das wirklich perfekt umsetzen, unsere Vorstellungen von der Weingartenarbeit vor allem.
Ja.
Und das, was ich im Keller mit meinem paar rechte Hand im Keller, was wir zu zweit super machen können, das möchte ich machen. Ja. Das ist für mich, damit fühle ich mich wohl.
Mhm. Und wie teilt sie sich mit den Rebsorten auf?
55% Sauvignon Blanc, ist doch deutlich die wichtigste Rebsorte. Dann kommt der Morillon. Mhm. Und dann haben wir Weißburgunder, also gut 15% Morillon, 13% Weißburgunder, 10% Grauburgunder, sehr selten für die Gegend.
10%, ja.
Das habe ich gar nicht
Grauburgunder, Lage Steinbach. 2,8 Hektar und noch ein paar Stöcke auf Flamberg und Welles. Mhm. Das ist so eine Lieblingssorte von Franz Lackner gewesen und deswegen haben wir noch so viele alte Anlagen. Mhm. Und das ist schon auch ein Signature-Wein für unser Haus. Mhm. Aber ganz ein eleganter, feiner Grauburgunder.
Ich glaube, den kenne ich gar nicht tatsächlich.
Der Grauburgunder ist so was Spezielles, der geht auch nicht in den Export. Ein bisschen nach Süddeutschland, aber die Wintersaison fängt an. In den Skigebieten machen die tollen Häuser auf.
Und der Grauburgunder ist weg. Weg.
Aber es gibt ihn bei Wein & Co.
Aufgepasst. Ja gut, das macht natürlich Sinn. Da ist er halt wirklich, wirklich gut positioniert.
Ja, das sind einfach, ich sag mal, zu winterlichen Gerichten.
Voll, genau.
Passt das einfach super, auch gerne zu Trüffelpasta-Gerichten. Mhm. Ich trinke selbst ganz gern. Ich interpretiere ihn wirklich ganz fein. Ja, mit einer tollen Säurestruktur, schon auch einer Ausgewogenheit, Komplexität, aber nichts überbordendes, lautes, dickes.
Ja. Okay.
Und ein bisschen Welsch gibt es auch noch.
Genau, genau natürlich. Gefällt. Es gibt die Traditionssorten. Ja? Also wir haben Welschriesling, wir haben gelben Muscatella, auch alles ganz, ganz alte Anlagen. Da gibt es ja auch den Welschriesling Franz Lagner.
Ja, genau.
Ja, dem Opa quasi gewidmet. Und dann haben wir aber auch noch ein bisschen Riesling und ein bisschen Traminer.
Ah.
Das gehört dazu, zu einem historischen Weingut. Auf der Rittürken, ja, da wächst der Riesling und ein Traminer.
Es ist lustig, der Welschriesling Franz Lagner ist mir unabhängig, ich glaube, von 3 oder 4 Hörerinnen empfohlen worden. Ich glaube, es waren 3 verschiedene Hörerinnen und Hörer über die letzten 4 Jahre hinweg. Immer wieder, macht es doch einmal Katharina Tinacher. Nein, wobei, sie haben nie Katharina Tinacher gesagt, immer Lagner Tinacher oder Katharina Lagner Tinacher. Aber macht es das?
Ja, der Welschriesling Franz Lagner ist dem Opa gewidmet und so ausgebaut, wie er früher Wein gemacht hat. Mhm. Also die aus den alten Reben werden eben die Trauben mit perfekter Reife. Das sind auch ganz kleine Welschriesling-Trauben. Mhm. Ja, da gehen 2 Stück in eine Hand rein. Und der Hektarertrag, also 25 Hektoliter pro Hektar, du brauchst 2 Rebstöcke für eine Flasche Wein ungefähr. Mhm. Und da werden die ganzen Trauben schonend gepresst und dann rinnt der Saft im natürlichen Gefälle in den Keller. Wir gehen direkt in 1000 Liter große Eichenfässer, mehrjährig gebraucht. Da macht dann dort eine spontane Vergärung, Säureabbau, natürlich, wie alle Weine. Also unsere Säure ist schon präsent, muss ich auch dazu sagen, aber die ist nie spitz oder hart, weil wir es versuchen so reif zu lesen, dass wir ganz wenig Äpfelsäure haben und die bildet sich dann in Milchsäure um. Das macht, gibt noch mehr Komplexität, ist aber nicht spürbar und schmeckbar. Macht aber die Säure einfach eine Spur reifer. Und der Wein, der Franz Lagner, darf dann eben lange auf der Vollhefe liegen, wird auch gezogen auf die Feinhefe und kommt dann unfiltriert in die Flasche.
Also der hat viele Fans.
Das freut mich, Fall, ja. Das freut mich.
Völlig zu Recht.
Ja, es ist auch ein bisschen drum gegangen, 2013 habe ich den ersten gemacht, was machen wir mit dem Welschriesling? Mhm. Das ist eine Rebsorte, die eigentlich so der Brot- und Butterwein ist, bei uns auch in den Buschenschenken ganz klassisch zur kalten Jause getrunken wird. Und wir haben aber, der ist oft festgefahren in einem Preisniveau, der sich mit Bio-Weinbau und alten Reben nicht mehr ausgeht.
Ja, sicher.
Und du musst dir dann irgendwann die Frage stellen, mache ich es nur aus Tradition? Und wenn ich es aus Tradition mache, dann muss ich schon mit der Leidenschaft machen, wie ich es auch bei meinen Top-Lagen mache. Und das geht nur so. Und das ist ein Puzzlestein. Da gibt es auch noch ein paar andere in der Südsteiermark, die das auch sehr gut machen, die uns dabei helfen, dass wir diese Rebsorte mitnehmen. Und ich glaube, sie wird auch noch ein bisschen an Bedeutung gewinnen, langfristig. Ja. Es wird wärmer werden. Die Rebsorte ist sehr spät reif, hat natürlich wenig Alkohol, und also Zucker- und Alkoholbildung, schöne Säurestruktur.
Ja.
Das kann schon noch spannend werden.
Voll. Absolut, das zukunftsfest.
Und es passiert ja auch einiges. Also man sieht sich rundum und um, was auch mit welchen Bedacht quasi Welschriesling jetzt angegriffen wird, und da kommen schon geile Sachen raus.
Ja, yes, absolut. Absolut.
Was ich jetzt noch fragen wollte, wie hast du dann als Winzerin in dieser doch männerdominierten, gerade auch in der Steiermark, einer SDK-Gruppe, du bist die einzige Frau, wie hast du da als Winzerin da?
Also hier in der Region habe ich mich immer extrem wohl gefühlt. Erstens mal sind wir alle gemeinsam aufgewachsen. Das sind alles Freunde, und die Elterngeneration, das ist wie wenn du deinen Onkel triffst. Ja? Also das, da ist ein Vertrauen da, da ist immer auch extremer Austausch da gewesen und auch sehr viel Wertschätzung und Respekt. Ich glaube schon, dass es geholfen hat, dass ich das auch studiert habe, dass dann Wissen da ist, auch ein gewisser anderer Zugang. Und vor kurzem ist das mal als Thema aufgekommen, ja, dass wir uns überhaupt noch Gedanken machen müssen als Frauen. Ja. Und da hat ein SDK-Kollege gesagt, du, das Schöne ist, dass das auch so ein neuer Blickwinkel ist, der da reinkommt. Ja. Weil du als Person natürlich anders denkst oder auch an gewisse Dinge denkst, an die vielleicht ein Mann nicht denkt. Mhm. Ich will das überhaupt nicht verallgemeinern oder jetzt ein Klischee, aber man bringt halt auch seine Persönlichkeit und seine Facetten ein und es ist immer wertgeschätzt und respektiert worden und immer verteidigt worden. Mhm. Weil blöde Sprüche hat es natürlich en masse gegeben. Ja,
das glaube ich.
Also es ist schon auch nach wie vor so und das ist auch das, was ich kritisiere. Unser Problem als Gesellschaft, weil das ist nicht jetzt ein Winzerinnen-Thema, das Problem ist unsere Gesellschaft. Wir haben so wenig Frauen in Führungspositionen, wir haben so wenig Frauen, denen man Verantwortung gerne überträgt. Ja. Also es ist schade, dass wir Quoten brauchen. Es sollte einfach selbstverständlich sein. Und es gibt so viele Hürden. Also ich bin glücklich hier in Gamlitz, als meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Wir haben garantierten Kindergartenplatz und Kinderkrippenplatz ab Geburt. Mhm. Hier kannst du als Frau auch arbeiten gehen, ohne dass du dir Sorgen machen musst. Und das von 7 bis 17 Uhr. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, ja, so Puzzlesteine. Ja. Ja, wie fühle ich mich in der Gesellschaft? Wie akzeptiert ist es, dass ich arbeite? Und was mich schon immer gestört hat, sind ja da und dort, auch wenn es nur lustig gemeint war, aber halt so blöde Sprüche, weil du musst dich dann damit auseinandersetzen. Und auch wenn du das Selbstbewusstsein hast und die Selbstsicherheit und auch jemanden verbal aufgrund deiner Fähigkeiten in die Schranken weisen kannst, nimmst du das ja mit. Und du denkst dann vielleicht zu Hause drüber nach oder am Abend beschäftigst dich. Und mich hat es immer geärgert, dass ich mich mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen muss und dass das eigentlich ablenkt vom Wesentlichen.
Ja.
Erstens von dem, was im Glas ist, aber auch dann von meiner Arbeit oder von meinem Handwerk. Und ja, aber das ist halt kein Weinthema, sondern es ist ein kulturelles Thema.
Das ist
bei
ein
uns
Menschen-
vielleicht
Thema
in
leider.
Österreich. Mhm. Ja. Das Schöne war, unter den Winzern war immer super Respekt da. Ja, also in ganz Österreich, hey, die Winzer, die sind alle mega, das ist wie eine große Familie und das zieht sich über die Generationen. Und wenn ich einen Emmerich Knoll Senior treffe, der im Alter meines Vaters ist, ja, der 1949 ist mein Vater geboren, dann ist es ein wahnsinnig tolles, austauschendes, wertschätzendes Gespräch, wo wir beide was Schönes mitnehmen. Mhm. Und das sollte die Selbstverständlichkeit sein. Ja? Mhm. Also ich habe es nie in der auf Kollegenseite gespürt.
Das
war immer toll.
Das ist schon mal sehr, sehr gut und sehr wichtig. Ja.
Absolut.
Aber Winzer, Weinbauern, das sind halt Menschen, die sind halt natürlich nicht nur daran interessiert, wie die Reben wachsen und wie sie zu Hause arbeiten und wie sie den Wein machen, sondern auch, wo wird er dann getrunken? Die kommen ja viel herum,
sicher,
treffen sich mit ganz vielen Menschen und sind ganz anders sensibilisiert. Mhm. Also gibt auch extrem viele sympathische Winzer. Also das ist auffallend, finde ich. Ja. Weiß nicht, ob das in jeder Branche so ist.
Nein.
Glaube ich auch nicht.
Grundsätzlich einmal nein. Das ist ja das, wieso wir so ein bisschen eingerutscht sind, stärker noch in dieses ganze Thema. Die Leute.
Ja.
Es sind schon die Leute.
Ja, ich glaube, es ist halt auch einfach gut, wenn du einen Blickwinkel hast, der sich mit Natur, mit dem natürlichen Produkt auseinandersetzt am Schluss. Du kriegst, glaube ich, dann trotzdem nochmal einen anderen Zugang auf viele Sachen und siehst vielleicht auch viele Sachen nicht so eng, denkst auch anders, langfristiger, wie man es immer wieder mitkriegt und hört.
Ja.
Und ich glaube, das macht schon viel aus, weil
du kriegst
einen anderen Zugang.
Ja, das Schwierigste für mich war eigentlich zu akzeptieren, dass du einen Job machst, wo du nicht alles beeinflussen kannst.
Das glaube ich.
Weil du natürlich mit diesem Faktor Wetter und Klima und Natur, da musst du lernen, damit umzugehen und auch dich darauf einzulassen.
Kann man das lernen?
Ja, das kann man lernen.
Ich stelle mir extrem, extrem schwierig vor. Du steckst da Monate, Jahre, Jahrzehnte lang Arbeit ein und dann regnet es ein paar Mal genau zum falschen Zeitpunkt. Es hagelt einmal und es 30%, 40%, 50% deiner Arbeit ist weg. So.
Also ich habe das gelernt, indem ich aufgehört habe, in Wochen, Monaten oder einem Jahr zu denken. Mhm. Sondern ich denke in wesentlich größeren Zeiträumen. Mhm. In meinem Keller liegen 3 bis 4 Jahrgänge, die in den nächsten Jahren in den Verkauf kommen. Wenn jetzt einmal ein Jahrgang dabei ist, wo eine Lage ausfällt oder wo es gehagelt hat oder wo ich einen Spätfrost habe, dann ist natürlich der kurze Moment des Trauerns um die Trauben oder das kleine Schock oder es tut weh, aber im nächsten Moment ist der Blick da, okay, passt, so ist es und weiter geht's. Und ich bin doch schlussendlich ein sehr positiv denkender Mensch auch. Ja.
Ich glaube, das ist fast ein Muss, oder? Ich glaube, du tust das sehr, sehr schwer, wenn du jedes Mal haderst.
Ja, genau. Und da hilft da natürlich auch diese Erfahrung der Generationen.
Sicher.
Wenn dir dann der Vater Geschichten von den 70ern erzählt oder wie schwierig es dort war, dann relativiert sich vieles auch. Ja. Ja. Und dieses immer höher, schneller, weiter, besser, größer, so läuft es mit der Natur nicht.
Mhm. Ja. Aber das heißt, du sagst da eine Variante, um jetzt mit dem Klimawandel besser umgehen zu können, ist dieses mehrjährige Denken und auch das mehrjährige im Keller quasi so ein bisschen darauf vorbereiten, genau, sodass man halt Ausweichmöglichkeiten
Erstens macht es die Weine besser,
ja,
weil es gibt ihnen mehr Komplexität durch die Lagerung, aber es gibt mir auch mehr Stabilität. Mhm. Und du bist ja nur dann als Winzer oder auch als Weingut gut, wenn du auch wirtschaftlich erfolgreich bist. Ja. Wir haben hier doch zwischen 10 und 60 Mitarbeiter, je nach Saison. Und die haben wiederum Familien und ich habe auch eine gewisse Verantwortung. Mhm. Und wenn ich mich nicht auf einen Jahrgang, nämlich den davorliegenden, stütze, sondern das ein bisschen verteile, dann habe ich viel mehr Stabilität im Verkauf und das gibt mir viel, viel mehr Sicherheit.
Ja, und aus der Sicherheit heraus trifft man immer bessere Entscheidungen als aus der Hektik und der Angst raus.
Absolut, das macht dich ruhiger, das macht dich cooler und schlussendlich macht es dich besser.
Ja, und dann kannst du wieder nach vorne denken, nicht nach hinten. Mhm.
Deswegen, es gibt schon manchmal so Erstlingsweine, ja, also wo du mal den ersten Jahrgang von irgendjemand probierst und denkst, boah, da ist dem was geglückt und das Megatalent oder super Gespür, ja. Und dann weißt du aber, langfristiges, ganz hohes Niveau ist nur über...
Das ist die wahre Kunst. Deswegen fasziniert es mich auch immer so, wenn man eben solche jungen Winzerinnen und Winzer kennenlernt, wo halt einmal auch zwei Jahrgänge groß sind, wenn die sagen, ich habe noch nichts erreicht, weil es geht um die Langfristigkeit,
dann weißt
genau
du gepasst,
die sind es, wo ich sage, sie haben es verstanden. Ja. Denen traue ich es auch zu, dass es
Dass es auch wird, ja.
Weil wenn du es da schon checkst, sage ich, okay,
passt,
ist es verstanden. Ja.
Wenn wir jetzt schon mal über das Thema Team gesprochen haben, wie anstrengend das Ganze ist, so viel Hektar biologisch zu bewirtschaften, haben wir schon ganz kurz andiskutiert. Das heißt, du brauchst da einfach über das Jahr hinweg einiges an Teamarbeit, ne?
Ja, und ich brauche vor allem ganz super Leute, die verstehen, um was es da geht.
Die mitziehen.
Die mitziehen und wenn ich sage, Jungs, es tut mir leid, aber wir müssen es am Samstag machen, weil es regnet ab Sonntag eine Woche durch, die dann auch am Samstag da sind und sagen, ja, wir machen das. Ich habe eigentlich ein sehr, sehr junges Team, aber ein tolles, flexibles Team. Ich habe 3 Mitarbeiter, die selbst Weingüter oder Traubenproduzenten sind, ja? Also die selbst Weingarten haben. Davon arbeiten 2 auch biologisch zu Hause, unter anderem der Lorenz, der überhaupt, sein Weingut ist das älteste Bio-Weingut in der Südsteiermark, ja? Lorenz Menhardt aus Leutschach. Der war schon bei mir Praktikant, hat auch viel von meinem Vater gelernt und der kommt nach wie vor 1 bis 2 Mal in der Woche und hilft im Weingarten oder mir ist auch meine rechte Hand im Keller zum Beispiel. Das ist, also wenn man sich das so ausmacht, ja, du kannst zu Hause deinen Betrieb machen und du kommst 1, 2 Tage in der Woche und hilfst mir bei den wichtigsten Dingen, dann hast du halt, da ist halt dann auch so eine Leidenschaft da für den Wein, ja. Mhm. Und die den Hintergrund nicht haben, ja, der Weinbauausbildung oder des Weinbaubetriebs, da muss man halt die Leidenschaft entfachen. Und da arbeiten wir täglich daran. Wir haben die Nähe zu Slowenien, die Grenznähe. Das gibt uns natürlich den Vorteil, dass wir sehr viele Mitarbeiter haben, gerade für die Lese, die aus Slowenien kommen. Da habe ich Studenten, da habe ich Pensionisten, aber auch Erwerbstätige, die sich extra frei nehmen. Da haben ganz viele zu Hause einen Garten oder so eine Art grünen Daumen. Mhm. Dann haben wir unser Stammteam, das sind österreichische und rumänische Mitarbeiter. Da geht es um ganz viel Know-how, Rebschnitt, die sind langjährig da. Und bei den Arbeitsspitzen kommen die, die zur Lese kommen, eben auch im Sommer zum Beispiel zur Laubarbeit. Vor ein paar Jahren ist die Flora eingestiegen, das ist meine Cousine, die ist jetzt mittlerweile eigentlich verantwortlich für den, sie ist die Gastgeberin hier im Weingut, wenn man als Privatperson kommt und Wein kosten möchte und hier den Ort genießen möchte, dann hat, dafür hat sie ein Team, das sie verantwortet. Wir haben ja den Apothekerverkauf Montag bis Samstag geöffnet. Mhm. Die Türen stehen offen bei uns im Weingut. Aber sie ist auch eine, die im Herbst rausgeht und dann 3 Wochen lang oder 4 Wochen lang, je nachdem wie lange die Lese dauert, unsere 40 bis 60 Leser koordiniert. Und da ist sie jeden Tag um 5 in der Früh da und dann geht's los.
Stark.
Mhm. Also dieses Wachsen im Weingut, viele Rollen annehmen, das Weingut fordert das. Aber das macht es auch so spannend. Ja? Der Job wird nicht langweilig. Nee. Vor allem draußen in der Natur, das verändert sich ständig. Ja, also ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe Zeit, um 3 Wochen bei der Laubarbeit dabei zu sein. Aber nein, das geht halt leider nicht, ja. Weil bei mir laufen die Fäden zusammen.
Sicher.
Im Sommer kann ich nicht länger als 3 Tage weg sein, weil der Pflanzenschutz so komplex ist, weil der Bioweinbau so komplex ist. Und Herbst ist sowieso den Trauben und der Ernte gewidmet.
Ja.
Und im Winter sind wir natürlich auch gefordert, wir haben 55% Export. Mhm. Ja. Also wir müssen auch bei unseren Partnern sein, auch über die Weine sprechen, die Weine präsentieren. Das ist schon, also vielleicht bist du dann auch ein guter Winzer, wenn du gar nicht so eine Inselbegabung hast. Ja.
Ja.
Du musst nicht der beste Traktorfahrer sein und auch nicht der beste Sommelier.
Mhm.
Aber du solltest vieles sehr, sehr gut können.
Ja, du musst alles ein bisschen kennen.
Das, ja. Ein bisschen leicht reicht leider auch nicht.
Ja, genau.
Ein bisschen sehr gut. Ja, und es muss Freude machen. Also, ja. Man muss halt miteinander lachen können und man muss einen Spaß bei der Arbeit haben. Und auch mal erzählen können, wenn ein Privat was beschäftigt. Und das gehört genauso dazu. Also man ist ja auch irgendwo, gerade wenn man ein sehr junges Team hat, ist man auch Ansprechpartner für vieles.
Mhm. Du hast vorher gerade ganz kurz erwähnt, dass ihr eigentlich die ganze Woche fast offenes Weingut habt.
Ja.
War das immer schon so?
Ja.
Mhm.
Und also den Ruhetag des Sonntags haben sich meine Eltern in den 1980er Jahren ausbedingt und das war so auf die Art, wie ihr seid am Sonntag nicht
wirklich?
Da und wie ihr serviert keine Jause und ihr habt keinen Buschenschank. Ja? Aber Familie war ihnen extrem wichtig und bin ihnen auch sehr, sehr dankbar. Wir haben im Prinzip ab Ende März bis fast Ende Dezember von Montag bis Samstag geöffnet. Und man kann herkommen, die Weine kosten, plaudern, natürlich auch direkt im Weingut kaufen. Und früher, als wir hier als Familie noch gewohnt haben, war das schon fordernd, weil in der Früh im Sommer fangen wir um 5 mit der Laubarbeit an, weil es sonst zu heiß wird in den Weingärten. Im Herbst arbeiten wir generell durch, also da bin ich auch Sonntag immer da. Wenn es funktioniert, wir lesen zwar nicht immer, aber es gilt ja trotzdem, die Weine im Keller zu beobachten und die Gärung zu kontrollieren. Und und am Abend, also das Weingut ist also quasi bis 18, 19 Uhr, bis dann wirklich die Türen zugehen. Und das ist schon viel.
Mhm.
Und als ich zurückgekommen bin vom Studium, habe ich mir gedacht, das kann ich, glaube ich, nicht. Ich brauche ein bisschen Abstand. Und bin dann in ein kleines Weingartenhaus gezogen, schon auf der Lagewelle, so meine Eltern haben auch oberhalb vom Weingut gebaut.
Mhm.
Also das, ein bisschen Abstand tut gut, weil es halt auch wieder den Kopf frei macht. Und
ja. Aber du hast dich entschieden, du setzt das fort, dass das Weingut so lang offen ist, weil das ist ja wirklich, das gibt es mittlerweile viel weniger, das war früher natürlich immer gang und gäbe.
Du, ich habe mir das schon lange überlegt, ob ich das einschränken soll, aber und vielleicht wird das auch einmal ein Tag sein oder so wie jetzt ist es auch so, dass wir im Winter natürlich nur Voranmeldung und weniger offen haben. Aber das ist eine wahnsinnig schöne Region hier. Das ist landschaftlich extrem toll.
Das stimmt.
Und ich setze mich dann immer in das rein, wie mache ich Urlaub, wie genieße ich was. Wenn ich irgendwo bin, dann möchte ich auch die Freiheit haben, zu sagen, ich besuche ein paar Weingüter, ich gehe gut essen, ich genieße eine Region. Und wir haben extrem tolle Kunden, Menschen, die hierher kommen. Und die Geschichten hinter unseren Weinen, die gehören auch erzählt. Mhm. Also wir haben die Steillagen, wir haben die Handarbeit. Das sind extrem handwerkliche Weine. Wenn man mal da in einem Weingarten gestanden ist, wenn man im Herbst sich eine Beere gepflückt hat oder selbst wenn man nur einen Blick in den Fasskeller wirft, man nimmt das anders wahr. Und solange ich so ein tolles Team habe, also wir sind jetzt mit neben der Flora, ist noch die Anja da, es ist die Leni da, wir sind jetzt zu dritt, also unten ist sie wirklich um den Verkauf und den persönlichen Kontakt kümmern. Und das ist auch lustig, ja? Also wir haben oft auch Sommeliers, die unangemeldet reinkommen. Also wirklich? Das ist ja auch das gibt Gastronomen. Ja, weil es gibt ja auch Menschen, die eine gewisse Spontanität einfach in ihrer Persönlichkeitsstruktur haben.
Ja, fair enough.
Und ich finde, das macht auch irgendwie die Südsteiermark aus. Also das ist so, es gibt Weinbaugebiete, da stehst du vor einem Schloss und die Türen sind zu.
Ja.
Und ich finde, das macht uns aus. Wir sind extrem lebensfreudige, lustige Menschen, die gern kommunizieren. Und solange ich es mir leisten kann und solange ich so ein tolles Team habe, möchte ich das auch so beibehalten.
Sehr cool.
Jetzt habe ich noch eine privatere Frage natürlich. Du hast vorher schon über den Christoph Neumeister erzählt.
Mein Ehemann.
Ja, genau. Seid schon seit längerer Zeit ein Paar. Wissen dann das nur die wenigsten gefühlt? Ihr habt zwar ein gemeinsames Projekt.
Zwei. Eine heißt Olivia und ist vier.
Ja. Stimmt. Zumindest ein Weinprojekt. Wie ist das entstanden und warum erzählt sich das gefühlt heute mehr als in der Vergangenheit? Weil ich finde, wenn du nicht in der Bubble drin bist, sage ich jetzt mal, kriegt man das gar nicht so mit.
Und
mittlerweile
auch in der
seid ihr ja schon gemeinsam auch auf Verkostungen, habt gemeinsame Stände und so.
Genau, ja. Also keiner von uns hat jemals einen Partner gesucht, um ein Weingut zu machen oder um ein Weingut zu führen. Ja? Und dass wir zusammen sind, Wein ist schon eine gemeinsame Leidenschaft natürlich.
Sicher.
Essen und trinken wir gerne auch gemeinsam. Aber das definiert unsere Beziehung eigentlich nicht. Ja? Also wir sind ja auch, wir reisen gerne, wir sind auch kulturinteressiert und gewisse andere Interessen, die eigentlich sehr vielseitig oder vielfältig gestreut sind. Und wir haben das immer so gesehen, dass wir als Personen unseren Weingütern eine Persönlichkeit verleihen und das auch nicht vermischen möchten.
Verstehe ich voll.
Voll.
Nach wie vor, es gibt kein gegenseitiges Kellerkosten zum Beispiel.
Mhm.
Wir trinken die Weine zu Hause, wenn sie fertig sind.
Das ist schon sehr strikt.
Ja, ja.
Aber nein, das ist nicht, weil das unsere Regel ist, sondern wir haben kein Bedürfnis.
Mhm. Ja, optimal.
Mhm.
Und da ist jeder ja auch in sich so selbstsicher. Jeder hat ein anderes Weinbaugebiet. Die Stile sind auch etwas unterschiedlich und verbindet sehr viel. Ja, der Anspruch zum Bio-Weinbau, die Handarbeit, auch dieser achtsame Umgang mit Mensch und Natur. Aber die Identität der Weine ist doch sehr individuell.
Mhm. Ja.
Und das wollen wir auch beibehalten. Wir haben natürlich, seit die Olivia auf der Welt ist, auch diese Verantwortung am Kind gegenüber, was auch bedeutet, dass wir doch auch, also uns die Zeit anders einteilen müssen, uns auch untereinander anders absprechen müssen, wann ist wer unterwegs, und natürlich auch versuchen, ressourcenschonender zu arbeiten. Deswegen sieht man uns jetzt auch häufiger auf Präsentationen gemeinsam oder jemand aus meinem Team präsentiert die Weine vom Christoph mit und umgekehrt.
Mhm.
Und dieses Projekt, das wir gemeinsam haben, so unter dem Titel KTCN-Kollektion, bekannteste Weine sicherlich der Sauvignon Blanc oder unser Chardonnay Persiflage. Das gibt es eigentlich unter der Hand schon sehr, sehr lange.
Mhm.
Chardonnay Persiflage ist 2013 aus Flamberg und Morelon-Morfeitel küvettiert worden, als Geschenk für unsere Eltern.
Ah. Ach, so ist es entstanden.
Ja, für die Väter.
Mhm. Gescheit eigentlich.
Und dann haben wir es halt immer wieder gemacht, wenn der Jahrgang gut war. Und natürlich auch, also aus so einer inneren Freude heraus, wir sind sehr klassische Betriebe, ja, wir sind Traditionsweingüter. Wir machen Terroirweine. Und wir haben aber auch, ich habe 2007, 2008 die ersten maischevergorenen Weine im Keller probiert. Das ist eh klar. Nur weil der Stil unseres Hauses oder unserer Häuser dem Terroir gewidmet ist, heißt das nicht, dass man nicht als Winzer alles Mögliche probiert.
Sicher.
Das heißt, einerseits ist KTCN eine Spielwiese für Ideen, für was Bunteres, Lauteres, das wir da umsetzen. Wir machen zum Beispiel den Sauvignon Blow, der den kühlen Winden gewidmet ist, die über die Region wehen und der Made to Blow Your Mind ist, aus Trauben von beiden Weingütern. Ja, der kommt mit ein bisschen mehr Hefe. Also der ist so, ich würde mal sagen, so zwischen den Welten, zwischen Südsteiermark und Vulkanland, zwischen dem Mindset von Christoph und von mir, aber auch zwischen der Natur und der traditionellen Weinwelt. Und der Chardonnay Persiflage ist eigentlich daraus entstanden. Wir haben eine gewisse humoristische Ader, gehen gerne auf Kabarets. Da und dort entkommt uns auch was und kann man alles nachlesen auf www.persiflage.at. Da wird eingegangen auf die Moden und Trends und aktuellen Entwicklungen, von denen wir uns ja in den Weingütern eher distanzieren wollen. Und das ist einfach, um Dinge auch ein bisschen humoristisch zu sehen. Und oft wird Wein so ernst genommen und so verkopft und ach komm, es ist was Lustiges und es soll auch mal Freude machen.
Ja.
Und das darf es auch, ja.
Ja, ich empfehle euch auf jeden Fall auf die Website gehen. Es ist
sehr lustig.
Sehr cool. Wann habt ihr euch kennengelernt?
Ja, kennen tun wir uns natürlich schon ewig, weil das ist hier ganz ein kleines Nest, diese Weinbubble. Also die Eltern haben sich natürlich schon gekannt.
Ja.
2012 haben wir begonnen, mehr miteinander zu unternehmen.
Alles klar. Und dann habt ihr relativ schnell schon den ersten Wein gemeinsam gemacht.
Naja, den haben wir dann, 2015, weil den haben wir ja aus unseren, damals aus den Fässern was rausgewettiert. Ja.
True.
Ja. Also die Idee von diesen Weinen hat nicht im Weingarten begonnen. Ja, das sind immer so.
Fair enough, aber so sind sie halt auch nicht strukturiert.
Nein, genau. Was ist die letzte Frage?
Die letzte Frage ist immer die gleiche für alle Weingüter und Winzerinnen und Winzer, die wir besuchen. Und zwar, was bringt die Zukunft? Wie geht es weiter? Was gibt es für Projekte? Was gibt es für Ideen? Was gibt es für Zugänge?
Eine einfache Frage.
Also ich hoffe, dass die Zukunft ganz viel Freude und Lebensfreude und positive Gedanken bringt. Und die hole ich mir auch gerade im Weingut so ein bisschen rein. Ihr seid heute an einem Tag gekommen, wo wir beispielsweise große Bäume pflanzen für eine Entspannungs- und Picknickwiese, wo man ein Glas Wein genießen kann. Ich habe jetzt in den letzten 15 Jahren eigentlich noch mehr Erfahrung und noch mehr Vertrauen auch in mein Know-how, was die Weingärten betrifft. Extreme Sicherheit auch, was die Arbeit im Keller betrifft. Und kann mich dadurch auch gedanklich wieder Themen widmen, die ein Weingut wie unseres aber auch ausmachen. Also wir leben schon auch von dieser Diversität, dass wir halt um die Weingärten auch Blumenwiesen haben und Bienenhäuser oder mal Streuobst. Und die Idee ist, also da schon auch noch mehr zu machen. Und ich glaube, dass uns das auch noch mehr Erfahrungsschatz geben wird, vor allem auch im Hinblick auf das, was sich in der Natur verändert. Wir spüren die Klimaveränderung, es werden neue Herausforderungen sein. Ich habe jetzt schon vor 2 Jahren zum Beispiel komplett unsere ganze Pflanzenschutztechnologie umgestellt, damit wir noch flexibler sind, damit wir zum Beispiel nur mehr durch jede zweite Weingartenzeile fahren müssen. Das sind so Kleinigkeiten, aber die haben eben langfristig sehr viel positive Auswirkungen. Und das Thema für mich ist wirklich hier im Weingut, von Jahrgang zu Jahrgang werden wir noch mehr von diesen Dingen umsetzen. Ja? Noch kreativer denken, noch out of the box denken und noch mehr machen, dass das einfach ein toller Lebensraum ist, ja, für uns Menschen, für die Besucher, die herkommen, aber auch vor allem für unsere Reben, ja, das ist das Wichtigste. Und so ein kleiner privater Wunsch wäre natürlich, dass wir uns gerade jetzt in dieser Zeit zu einer Gesellschaft hin entwickeln, wo wir die Dinge nicht schwarz-weiß sehen, sondern ganz viele Schattierungen zulassen. Ich finde, ich bin selbst jemand, der gern sehr ausgewählt zum Beispiel Wein genießt. Ja? Und ich finde, es ist auch durchaus legitim, dass man sich damit auseinandersetzt, wie leben wir, wie ist unsere Gesundheit, was nehmen wir zu uns, wie ist das, die Ernährung, das Essen, all das ist enorm wichtig. Und ich würde mir wünschen, freuen, dass wir da uns und mich darüber freuen, wenn sich die Zukunft dahin entwickelt, dass wir das mit ganz viel Offenheit und Toleranz den anderen gegenüber machen können. Das wünsche ich mir.
Das ist meiner Meinung nach eines der besten Schlussworte überhaupt jemals.
Und kann man sie nur anschließen.
Yes. Danke dir. Schön war das.
Danke, dass ihr da wart.
Vielen herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gern an michael@weinfuerwein.at oder an katie@weinfuerwein.at. Achtung, wie immer, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.